Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000 für alle, die im Sportfachhandel mehr bewegen wollen. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und gemeinsam werfen wir regelmäßig einen Blick auf das, was den Markt bewegt. Fachwissen, Trends, Insights und ganz konkrete Tipps für euren Verkaufsalltag. In diesem Podcast geht es nicht nur ums Zuhören, sondern ums Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitgestalten. Zum Jahresstart habe ich bereits mit der Geschäftsführung von Sport 2000, Margit Gosau und Dominik Solleder, über die Zukunft des Verbandes gesprochen. Gerne also reinhören, wenn ihr es verpasst haben solltet. Und heute nehmen wir die Outdoor-Branche ins Visier und damit auch den Outdoor-Fachhandel. Wie entwickelt sich der Markt? Welche Spezialisierungskonzepte greifen? Welche Services bietet Sport 2000 für seine PartnerInnen? Und was braucht es, um im Wandel stabil zu bleiben? Für all diese Fragen habe ich mir wieder fundiertes Know-how der Sport 2000 eingeladen. Tim Warnel, Head of Division Outdoor, und Katja Mendel, Retail Forward Managerin. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, lieber Ralf.
Wolf. Ja, schön, dass wir da sein können.
Wir sind hier, Outdoor-Messe, Sommermesse.
Ja.
Es ist ganz schön heiß. Wir schwitzen, ihr könnt es nicht sehen, hoffentlich. Aber die Hallen sind voll. Ein gutes Gefühl, würde ich sagen. Tim, wie ist dein Eindruck von der Messe, vom ersten Messetag?
Es ist trubelig. Die Stimmung war sehr gut. Die Temperatur ist noch im erträglichen Bereich bei kuscheligen 35 Grad in der Halle. Wir haben sehr, sehr viele Lieferanten da, haben eine Händlerrekordzahl. Da ist nochmal deutlich was dazugekommen im Vergleich zum letzten Jahr. Wir sind mit dem gestrigen Tag sehr zufrieden und auch heute und morgen lassen wirklich gute Zahlen erwarten.
Ich habe so gehört, die Messehallen sind voll. Ihr seid quasi bis unters Dach ausgebucht. Ist das richtig?
Jeder freie Raum, der sich hier findet, wird in irgendeiner Form noch an den Mann gebracht. Nein, wir haben ja seit Jahren eine sehr hohe Auslastung, sind jetzt tatsächlich auch an der Kapazitätsgrenze. Wir haben ja seit Dezember letzten Jahres das Brand Cube drüben eröffnet, wo ja auch einige Marken wie North Face, Icebreaker, Fjällräven, Deuter, Columbia drin sind. Ist ein sehr outdoorlastiges Gebäude, was auch sehr schön ist. Ja. Aber momentan haben wir leider eine Warteliste, weil wir mehr Nachfrage haben, als wir Angebot Platz anbieten können. Vielleicht wird sich das irgendwann nochmal ändern, aber für den Moment sind wir fully booked.
Es gibt auch so ein paar Neuerungen, zum Beispiel eine Zeltausstellung. Magst du dazu etwas sagen? Wo befindet sich diese? Wie ist es dazu gekommen? Warum eine Zeltausstellung?
Das ist ganz cool. Der SV Zellhausen hat uns angeboten, dass wir einen Teil des Sportplatzes nutzen dürfen. Und es war ja immer so, dass bei der klassischen Outdoor-Messe in Friedrichshafen das Zeltausstellungsgelände sehr wichtig war und viele Händler auch deswegen nur hingefahren sind. Das hat so ein bisschen Flair auch verbreitet. Und durch das Angebot vom SV Zellhausen konnten wir das dieses Jahr erstmalig anbieten, dass unten sowohl gezeltet wird, da stehen jetzt um die 45, 50 Wohnmobile, als auch die Lieferanten ihre Zeltmodelle zeigen können. Man kann das alles live auf- und abbauen, wenn man das bei 35 Grad tun möchte. Und dadurch ist das Ganze einfach nur noch mal runder geworden.
Ich habe auch gehört, da die Hotelkapazitäten ja teilweise auch ein bisschen begrenzt sind, also einige HändlerInnen schlafen auch in den bereits aufgebauten Zelten, ohne ein eigenes mitgebracht zu haben.
Ganz genau richtig. Ja. So ist es auch gedacht.
Toll, genau. Zusätzlich haben wir gerade schon angeschnitten O1 und den Cube. Der Cube ist relativ neu, ein wirklich tolles Gebäude. Ich war gestern auch das erste Mal drin, bin von unten nach oben gelaufen. Es riecht tatsächlich auch noch nach frischem Beton, so nicht unangenehm. Und es ist angenehm kühl, weshalb ich gestern etwas länger in dem Gebäude war.
Das ist der Grund, warum ich mir sehr oft über den angucke, ob da alles in Ordnung ist. Das sind die beiden klimatisierten Gebäude. Da bietet sich natürlich der eine oder andere Besuch auch mal an.
Ja. Genau. Also wer ist da drin und warum habt ihr den Cube gebaut?
Ja, der Cube wurde gebaut letzten Endes aufgrund der Nachfrage nach permanenten Showrooms. Wir haben hier die Nähe zum internationalen Flughafen. Wir haben ein sehr gutes Markenportfolio ohnehin schon hier, was in der Vergangenheit natürlich ein bisschen schuhlastig war. Bedingt durch die Nähe auch zur ANWR logischerweise. Im Brand Arcade sind Adidas, da ist ein Lowa drin, da ist ein Meindl drin, also auch relevante Player definitiv. Und die, die zusätzlich kommen wollten, hatten halt keinen Platz. Und was macht man dann, wenn man ein Grundstück hat? Dann baut man halt was. So, jetzt haben wir da drüben die drei Stockwerke stehen. Sie sind gut besetzt, mit sehr großen und auch geräumigen Showrooms, in denen sich angenehm arbeiten lässt. Händlerfeedback ist super. Von daher sind wir sehr zufrieden da drüben.
Liebe Kathi, die Messe ist ja ein Rundum-Konzept. So, also es ist ein All-In-Konzept. Vielleicht erklärst du unseren ZuhörerInnen mal, was das beinhaltet, vom Messekonzept an sich, aber auch vielleicht bis hin so Catering betreffend.
Okay, für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass unsere Händler, wenn die kommen, und unsere Gäste rundum versorgt sind. Also sie melden sich ja vorher an, haben dann ihr Messeticket und in dem Moment können sie sich einfach auf die Ordern, auf die Lieferanten konzentrieren. Wir haben ja in mehreren Messenhallen haben wir dann Getränke zur Verfügung, kalte Getränke. Wir haben morgens schon Frühstück und wir gehen natürlich auch auf Lebensgewohnheiten an. Also wenn jemand auf uns zukommt, ich habe das selber, ich darf glutenfrei leben und sagt, habt ihr vielleicht vegane Brotaufstriche? Auch das hat unser Caterer da. Auch genauso beim Mittagscatering, wo sie auch eingeladen sind. Und so zieht sich das den ganzen Tag im Endeffekt, dass sie rundum sich wohlfühlen und einfach auf die Ordern und die Gespräche und die Community einfach konzentrieren können. Das ist uns sehr wichtig. Mhm. Was wir erweitert haben vor 2 Jahren, dass wir gesagt haben, wir bieten mit der Deutschen Bahn ein Verbundticket an. Es geht mir natürlich immer, jeder kennt mich so ein bisschen, dass die Nachhaltigkeit mir sehr nah am Herzen liegt. Einmal um das Thema CO2-Fußabdruck. Aber ich selbst, wenn es mir möglich ist, reise gerne mit der Bahn, weil sie einfach entspannter hier ankommen können. Und diesjährig erstmalig haben wir auch einen Shuttle-Service. Das heißt, die Händler konnten sich vorher anmelden und konnten dann sagen, wann sie ankommen oder wann sie wieder abfahren und werden dann von unserem Shuttle-Fahrer Martin praktisch zu uns gebracht. Und den Shuttle-Service nutzen wir aber auch gleichzeitig bei den tollen Temperaturen, um zur Zeltaufstellung rüberzufahren. Es sind zwar nur, ich würde sagen, 900 Meter so ungefähr, aber trotzdem. Und natürlich, dass das Zeitfenster auch nicht lang ist, dass sie zu ihren Terminen kommen. Ja.
Messen dienen auch immer als Austauschplattform. So, wie erlebt ihr beiden das jetzt hier an diesen Tagen? Wie ist der Austausch unter den Händlern, unter den Herstellern und wie wertvoll schätzt ihr das Ganze ein?
Es ist super wichtig. Mhm. Der Markt bewegt sich ja extrem. Also ich war ja selbst mal Geschäftsführerin von einem Outdoor-Fachgeschäft und dann hast du immer in die Zukunft geplant. Du konntest so sagen, was ist in einem Jahr oder was ist in 1,5 Jahren. Ne? Geht alles so viel rasend schneller. Gerade im Autosegment hast du auch so viele neue Marken, wo dann oft einer sagt, oh, ich habe eine tolle neue Marke entdeckt und es passiert auf den Gängen. Was sehr toll ist von unserem Messeteam, der Sport 2000, wir haben zusammen mit der Messeorganisation von der ANWR verschiedene Bändchen, Einlassbändchen und somit kann zum Beispiel ein Händler sehen, ach, gelb ist ein anderer Händlerkollege. Auch da werden spontane Gespräche geführt. Man sitzt bei einer Order und er fragt, hey, wie findest du denn die Farbe, weil er gerade keine weibliche Einkäuferin dabei hat. Und das merken wir schon, dass das sehr, sehr zusammenführt. Und auch wir merken, dass die Industrie näher an unsere Händler rückt, weil das ja auch alles bei uns sehr schnucklig ist, weil das ja platzmäßig begrenzt ist, wo wir schon manchmal sagen, oh, ist es nicht ein bisschen eng? Aber nein, genau das ist die Nähe, die wir wieder brauchen, um uns einfach intensiver und besser austauschen zu können.
Mhm. Also ich bin so überzeugt davon, dass es auch farbsichere männliche Einkäufer gibt. Aber letzten Endes ist ja die Überschrift so ein bisschen Feels Like Family. Und man merkt es schon beim Aufbau, das ist einfach the place to be. Mhm. Man findet die Leute, die man schon lange kennt. Man merkt, dass die Leute sehr lange miteinander zu tun haben, dass sofort Gespräche entstehen. Und das ist sowohl beim Aufbau so, als auch an einem Sonntag, wenn die ersten Händler da sind. Das Abendevent war gestern Abend wieder sehr ausgedehnt. Und das spricht ja dafür, dass die Leute auch einfach gerne hier sind, was ja auch Sinn der Sache ist. Wir haben das Ganze ja sehr konsequent und sehr lange, ich meine, wir machen das jetzt seit 20 Jahren, aufgebaut vor dem Hintergrund, wie wollen wir das denn selbst haben? Was glauben wir denn, wie ein Händler so eine Messe braucht? Und das ist konsequent umgesetzt und offensichtlich ja ziemlich dicht am Treffer.
Das heißt, eigentlich braucht die Branche gar nicht so viel, um happy miteinander zu sein.
Naja, die Branche braucht in erster Linie Ware, weil es ist ein extremer Druck im Handel. Die Teams werden kleiner, es ist ein Umsatzdruck da, es ist ein Ertragsdruck da. Das heißt, es muss einfach effizienter gearbeitet werden. Das heißt, die Ware ist unumgänglich und das Außenrum rundet das Ganze dann ab. Und wenn das Ganze dann natürlich auch Spaß macht und man Leute trifft, die man mag und es sich nach Familie anfühlt, dann ist es natürlich perfect match.
Wie erlebst du denn die Stimmung auf den Gängen?
Die Stimmung auf den Gängen ist meiner Ansicht nach nicht ganz korrespondiert mit der Stimmung in den Büchern, weil wir haben im Moment schon krasse Herausforderungen, die wir irgendwie bewältigen müssen. Aber die Stimmung war sowohl über Tag als auch gestern Abend durchaus positiv. Das ist ja so Grund-Outdoor-Philosophie. Naja, es gibt einen Kampf zu kämpfen, dann nehmen wir den halt an. Also die Stimmung ist gut.
Wie würdest du denn die Stimmung in der Branche allgemein bewerten und wo liegen die aktuellen Herausforderungen?
Es ist so ein bisschen Quo Vadis. Wir haben ja dieses Jahr zwei Messevorträge angeboten, eigentlich sogar drei, für die Benelux-Kollegen auch noch, wo wir auch ein Stimmungsbild über ein digitales Tool abgebildet haben, was denn die Herausforderungen sind, und haben das ein bisschen einordnen lassen. Also sind es externe Faktoren wie eine Kaufkraft oder irgendwelche außenpolitischen Entwicklungen oder ist es die Personalentwicklung, die nach wie vor einen massiven Druck darstellt? Letzten Endes kam raus, es ist sehr viel Direct-to-Consumer-Business bei den Lieferanten, was den Händlern übel aufstößt und auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Es sind die Preislagen im Allgemeinen, wo man merkt, dass bei Kaufzurückhaltung und einem Endverbraucher, der vielleicht ein bisschen mehr guckt, wo er sein Geld platziert, die eine oder andere Preislage nicht mehr realisiert werden kann, was natürlich dann sofort zu einem Margenverlust führt. Er kauft das Produkt dann trotzdem, aber er ist nicht bereit, den ganzen Preis zu bezahlen. Und das sind so die Herausforderungen, die draußen im Moment gang und gäbe sind.
Mhm. Könnt ihr da so als Verband ein bisschen moderieren?
Da müssen wir sogar moderieren, weil da muss ja auf beiden Seiten Verständnis da sein. Weil letzten Endes hat die Industrie die gleichen Kostensteigerungen. Und man muss ja gucken, okay, wo bewegen wir uns hin? Verlieren sollte aber in dem Dreieck Industrie, Handel und Endverbraucher natürlich am Ende nicht der Endverbraucher, indem irgendwelche abgespeckten Produkte kommen, die dann nicht mehr die Funktion erfüllen, weil Outdoor war schon immer Funktion. Es nützt nichts, wenn eine Jacke nur auf der Schulter wasserdicht ist. Der Kunde möchte halt ein wirkliches Produkt haben. Aber das muss moderiert werden, ganz klar.
Jetzt habe ich mich im Frühjahr mit Margit und Dominik auch noch immer über das Thema Lagerstände unterhalten. Wie bewertest du die Situation in den Lagern?
Haben wir Live-Daten? Sie sind gerade eine halbe Stunde alt. Da war dann doch der Tenor eigentlich, dass die Lager immer noch ein bisschen hoch sind, aber die Perspektive ist zumindest die richtige. Mhm. Wir haben auch zwei recht defensive Orderrunden hinter uns, was erstmal auch sachrichtig ist. Gibt auch einen leichten Unterschied da zwischen stationär und den Onlinern, die ihre Lager einfach schneller drehen können, als es die stationären Kollegen tun. Aber da sind wir zumindest auf dem Wege der Besserung. Einkaufsperspektive für die jetzige Orderrunde, auch ganz interessant bei Live-Daten, war auch verhalten. Das heißt, da ist weiter die Tendenz in Richtung Lagerabbau erkennbar.
Kathi, wenn wir über die Gänge gehen, so, ich bin gestern auch übergegangen, man entdeckt viele spannende Sachen und es geht immer wieder auch um Sortimentsabrundungen und so. Ne? Wo siehst du da gerade Trends und wo siehst du Dinge, die geblieben sind?
Also du kennst ja den klassischen Spruch von mir, die suchen alle immer so die Kirsche auf der Torte. Ne? Also klar, die Händler fokussieren sich, wie gerade Tim erklärt hat, aufgrund der Situation auf die, ich mag das Wort zwar nicht so gern NOS, aber wirklich das Sortiment, was sie brauchen. Aber auch sie selber leben ja Outdoor, deswegen machen sie ja auch die Läden und schauen dann, was gibt es für neue innovative Produkte. Und dann freuen wir uns ja immer auch ganz oft, wenn wir Agenturen haben, die bei uns auch schon jahrelang ausstellen, wenn die ganz tolle neue Sachen haben, neues Trinksystem, neue Nahrungsergänzungsmittel. Und da ploppen dann auch immer wieder Startups auf oder auch Marken, die ich selbst, und ich bin seit über 30 Jahren in der Outdoor-Branche, so noch nicht kannte, weil sie aus Osteuropa kommen oder so und sagen, wow, so alt ist euer Unternehmen, erzähl mal. Ne? Und da sieht man auch mal wieder, wie groß die Outdoor-Welt ist, was im Gegenzug auch das Problem ist, dass der ein oder andere Händler sich dann gern mal verzettelt in seinem Sortiment und nicht fokussiert ist, brauche ich, sage ich jetzt mal, 8 verschiedene Trinkflaschenhersteller. Ne? Aber das ist halt unwahrscheinlich toll, muss ich sagen, dass man einfach sieht, dass es immer noch Besonderheiten gibt. Die Entwicklung in der Autoindustrie lässt nicht nach. Also in vielen Punkten, ob das einfach neue Materialmixe sind. Thema Nachhaltigkeit wird mit reingezogen im Endeffekt. Ne? Oder auch die Zielgruppen. Ne? Die Händler im Outdoor-Bereich, Outdoor fängt ja vor der Tür an, out the door. War ja früher, wie ich den Beruf erlernt habe, so Kniebundhose. Ich habe in einem Sportgeschäft in Heidelberg gelernt, ne? Rucksack. Aber heute ist es ja viel mehr. Ne? Also wir haben ja so viele Hundespaziergänger, die in unsere Outdoor-Fachgeschäfte oder in die Outdoor-Abteilung unserer Sport 2000 Händler gehen. Wir haben die Eltern, die urban leben in der Stadt und brauchen das um im Lastenfahrrad. Und genau da gucken unsere Händler jetzt auch genau, was fehlt mir denn noch im Sortiment, um diese Händler glücklich zu machen. Ist es der wasserdichte Überschuh vielleicht oder der Helmüberzug für den Radlhelm? oder auch mal ein Poncho. Das sind genau die Themen. Und damit beschäftigen sich jetzt die Händler gerade sehr intensiv, um eine perfekte Sortimentsabrundung für den jetzigen Outdoor-Kunden. Und was ich auch oft gefragt wird, wie sieht der Outdoor-Kunde der Zukunft aus? Und das war halt früher, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Wandern. Ne? Dann kam halt Alpinismus dazu, Klettern, im Winter natürlich Skitouring oder Schneeschuhwandern. Aber die Händler sehen auch mit Events wie zum Beispiel Megamarsch, ja, dass ein Consumer reinkommen und sagen dann einfach, ich möchte da mitgehen, ich brauche eine Ausrüstung dafür, ich habe da noch nichts. Ne? Jakobsweg immer noch, wo ganz viele Leute sagen, sie gehen auf den Jakobsweg. Ne? Und da sind wir auch dann oft mal gefragt, so im Austausch, hast du da einen Tipp, hast du eine Information vom Lieferanten? Und dann merkt man auch wieder diese Community. Also unsere Händler schauen sich auch gegenseitig ihre Instagram-Kanäle an und sprechen sich dann hier auf dem Gang an. Hey, du hast da letztens was gepostet, habe ich gestern gerade mitgekommen. Welcher Lieferant war denn das nochmal? Und das ist super wichtig.
Welche Rolle spielt das Thema Fashion und Fashionability und das Thema Naturfasern? Wie Merino-Wolle zum Beispiel.
Ja, ich meine, Fashion, Tim hat ja gesagt, auch Männer kennen sich mit Farben aus und Mode aus. Ich glaube, die Outdoor-Community, die ich auch schon seit Ende der 80er Jahre kenne, mag das Wort Fashion eigentlich nicht, weil die Funktion eigentlich immer noch im Vordergrund stehen soll. Aber wenn man sich die Designs anguckt, so möchte ich sagen, sie werden cleaner, dass die Kollektionen multifunktioneller sind. Also dass die Dame sagt, ich trage genauso meinen Regenmantel, wenn ich abends in die Oper oder ins Theater gehe und am nächsten Morgen wieder in die Arbeit fahre. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig in der Outdoor-Community, dass wir uns nicht in den Fashion-Bereich reinbewegen, aber dass wir alltagstauglicher sind mit den Kollektionen. Und das wünschen sich die Händler, das brauchen auch die Händler. Es hat aber auch bei dem ein oder anderen Outdoor-Fachgeschäft, das ganz tief Outdoor lebt, lange gedauert zu akzeptieren. Es kommt auch mal ein anderer Endverbraucher zu dir rein, der jetzt nicht nach 3 Gramm Gewicht fragt oder einem besonderen Zipper oder sonstiges. Definitiv. Und Naturfasern seit Jahren. Ich glaube, ich möchte einfach mal sagen, die Outdoor-Industrie hat natürlich mit dem Thema Wolle da einen Grundstein gesetzt, was überschwappt in die Mode immer mehr. Das sehe ich auch, wenn ich mich informiere. Und es hat bei uns, gerade bei unseren Outdoor-Experts-Partnern, eine deutlich höhere Rolle, wie sie zum Beispiel synthetische Unterwäsche. Ne?
Ist auch klar, weil es ja letzten Endes ein beratungsintensives Thema ist und damit prädestiniert für unseren typischen Händler. Wir haben einen Merino-Woll-Lieferanten als Top-10-Lieferanten, was angesichts des doch eigentlich recht schmalen Sortiments eine beeindruckende Leistung ist. Ich würde gerne ein bisschen die Partybremse geben in dem Bereich Sahne auf Kirsche auf der Sahne, beziehungsweise bei mir ist es immer das Salz in der Suppe. Was man da ergänzend einfach zu sagen muss, ist, da braucht es eine andere Risikoverteilung. Also das erfordert irgendwie Kollaboration und Kooperation in Richtung Industrie, weil wir da einfach eine Situation haben, so Risikobudgets, die Spielerei, das Experiment, das benötigt ja irgendwie Fundament. Das braucht eigentlich Wachstum, um einfach das Geld zu haben, so Experimente auch durchziehen zu können. Und da müssen sich beide Seiten eigentlich überlegen, wie ermöglichen wir das denn, damit ein Händler mal ein Thema wie Trailrunning oder letztes Jahr war Gravel ein Riesenthema, auch wirklich ausprobiert und sich eben nicht nur auf die NOS-Pakete oder sonstige Sachen fokussiert.
Wie wichtig sind denn solche sogenannten Subtrends, Subtrends wie Trailrunning? Ist ja seit gefühlt 20 Jahren ein Top-Trend-Thema, aber spielt dann doch oft eine kleinere Rolle. Trotzdem ist es mittlerweile ein sehr relevanter Faktor geworden. Welche Rolle spielt es im Outdoor-Segment so?
Ich glaube, haben wir hier ein Phrasenschwein. Es ist so ein bisschen Bedarf decken, Bedürfnis wecken. Letzten Endes musst du ja immer was Neues zeigen, einfach damit das Ganze auch für den Kunden spannend bleibt. Mein Beispiel ist immer die Barilla-Nudel. Ich weiß nicht, ob die ein Produktmanagement haben, keine Ahnung. Das ist schon relativ konstant alles bei denen. Trotzdem machen die natürlich ein Riesengeschäft. Aber es ist letzten Endes das Drumherum, was dafür sorgt, dass der Kunde halt in den Laden geht und sagt, ach ja, das könnte ich ja auch noch gebrauchen. Und das ist so ein bisschen Appellwirkung, dass das Ganze einfach frisch wirkt. Ob das so umsatzrelevant ist, das sei immer mal dahingestellt, aber ich glaube, es ist einfach, es geht um Aufmerksamkeit. Wir hatten eben das Thema Informationshoheit im Messevortrag. Ziel muss ja letzten Endes sein, dass ein regionaler Händler eine Informationshoheit zum Thema Auto in Richtung Endkunde hat. Das heißt, wenn der Endkunde irgendwas vorhat, dann muss ihm erstmal einfallen, ich gehe zu dem Laden, weil da gibt es immer cooles Zeug und die haben richtig Ahnung. Dann komme ich auch zurecht.
Aber ich gebe dir da recht, Tim. Man muss dazu sagen, aber dass genau Trailrunning, es ist immer so dazwischen. Wir merken das ja auch so, wenn wir unsere Messen besprechen. Wir haben ja auch die Running Experts Messe. eigentlich von der Laufanalyse ist es bei den Kollegen Running aufgehoben, aber rein von der Equipment-Auswahl, was Trailrunner oft benötigen, gerade wenn sie auch mehrere Tage unterwegs sind, sind wir definitiv eher in dem Bereich, dass wir sagen, sind sie im Outdoor-Fachgeschäft richtig aufgehoben. Also gerade mit der Bekleidung und alles drumherum. Und da sind schon einige Partner, ja auch bei uns in der Sport 2000, die zu den Running wie auch zu den Outdoor-Experts gehören und das dann bieten können. Aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 2, 3 Teile und ich kann mich jetzt einfach Trailrunning-Abteilung nennen. Also da gehört was dazu. Aber wie der Tim sagt, es ist eine neue Zielgruppe, die ich für mich gewinnen kann. Aber da ist halt auch wieder die Frage, jetzt sind wir wieder bei der Party, wer finanziert das? Weil sie müssen natürlich erstmal ein Sortiment da haben. Du kannst ja nicht sagen, ich habe einen Trailrunning-Schuh, eine Trailrunning-Hose. Das ist ja keine Aussage, sage ich mal, gerade mit dem Mitbewerber World Wide Web im Endeffekt.
Da spielt natürlich die Konsumentin, der Konsument eine entscheidende Rolle auch. Und der muss das ja mitgehen, die müssen das ja mitgehen. So. Wie hat sich das Einkaufsverhalten verändert?
Also was wir gespiegelt kriegen, ist, dass der Einkauf immer dichter am tatsächlichen Bedarf passiert. Mhm. Also dieser Mensch, den es früher gab mit der Liste, ich fahre in 6 Monaten nach Schweden und laufe durch den Sarek und das ist alles, was ich brauche, das wird irgendwie immer weniger. Dadurch, dass scheinbar alles permanent verfügbar ist, ist der Kunde einfach gewohnt, okay, ich war am Samstag, gehe ich Freitag mal einkaufen. Das heißt, das ist ein bisschen schwieriger planbar, weil es einfach sehr ad hoc passiert und auch nach Witterungslagen zum Beispiel. Kaum ist das Auto morgens leicht gefroren, kaufen die Leute Handschuhe. Also das ist eine ganz klare Tendenz. Und ansonsten ist der Kunde multifunktionaler aufgestellt, was man auch ganz klein in Kollektionen sieht. Letzten Endes kaufst du dir nicht einen Rucksack zum Radeln, einen Rucksack zum Bergwandern, einen Rucksack zur Safari, sondern du willst ein Produkt haben, was du möglichst versatil einsetzen kannst. Und das ist ja auch legitim und aus Nachhaltigkeitsgründen auch eigentlich zu begrüßen.
Um effizient einkaufen zu können, gibt es unterstützende Software, damit die angeschlossenen HandelspartnerInnen auch quasi möglichst leicht einkaufen können. Ich sage jetzt einfach mal Quintet 24, etwas, womit ihr arbeitet. Magst du kurz erklären, was das ist für alle, die es noch nicht nutzen?
Das Quintet 24 ist eine Online-Plattform. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das ist nichts Sport 2000 Exklusives, sondern da sind auch Lieferanten drauf mit ihren jeweiligen Online-Shops. Die Sport 2000 hat das Quintet in der Vergangenheit als Großhandelssoftware eingesetzt. Jetzt wurde das ergänzt und das finde ich eine sehr sinnvolle Entwicklung, um im Prinzip so eine Art Kachel pro Lieferant, wo dann alle relevanten Informationen, die Workbooks, die Preislisten, was gibt's für Marketingaktionen, was gibt's für Paketangebote, wer sind meine Ansprechpartner, wie sind denn überhaupt meine Konditionen, ist da alles abgebildet und im Prinzip als Single Point of Contact abrufbar.
Wir sind hier auf der Outdoor Experts Messe, so, das klingt schon spezialisiert, ist es auch. Warum sind Spezialisierungskonzepte so wichtig für den Handel?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube einfach, mit dem Spezialisierungskonzept fokussiert sich auch der Händler selbst. Und das ist immer schon mal ganz wichtig, ne? Also wir haben das ja, wie Tim sagte, und ich war ja auch selbst Outdoor-Experts-Partner, das hilft einfach auch zu sagen, man verzettelt sich nicht in dieser ganzen Sportwelt. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, das ist in der Outdoor-Welt trotzdem schon mal sehr, sehr gefährlich. Und deswegen haben wir ja auch unsere Kommission, wo wir uns auch Marken anschauen und gern immer mal sagen, was gibt es eine Neuheit von der Marke, was hat die Besonderes? Ich mag das Wort Empfehlung nicht so gerne, weil für mich ist immer wichtig, die Händler sollen ihre eigene DNA nicht verlieren. Ja, das Problem ist natürlich, wenn du ein klassisches Sporthaus hast und hast, das warst früher gewohnt, jeder kam rein und du hast natürlich für alle Sportarten alles da gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Tischtennisschläger, Schläger und das, durch das World Wide Web ist das Sortiment ja so groß sichtbar, war ja leider das Problem für viele Händler, dass sie gesagt haben, die Abteilung läuft nicht mehr gut, aber ich kann es irgendwie nicht aufhören. Es gibt vor Ort einen Verein und den sponsere ich auch noch. Und es war ja schon vor Jahren in der Sport 2000 so, gab es ja schon diesen Anfang, dass man sagt, bitte fokussiert euch, was sind eure Hauptpunkte. Ne? Und die Outdoor-Profis damals, wo ich auch Mitglied war, die dann zur Sport 2000, jetzt Outdoor-Experts, wir waren ja schon immer diese oder sind schon immer die Spezialistenläden im Endeffekt. Und dieses Konzept hat dann auch ein paar, ich möchte jetzt mal sagen, Vereinbarungspunkte, wenn man sagt, man möchte Mitglied werden der Outdoor Experts. Was sollte der Inhalt sein in deinem Fachgeschäft, sage ich mal, dass du zu unserer Community dazukommst? Aber da kann der Tim mehr dazu sagen, genau, als Tim. Head of Division Outdoor.
Genau, Tim, also die Frage, was ist Outdoor Experts, was beinhaltet es und welche Kriterien muss man erfüllen, um quasi ja, so ein Geschäft führen zu können?
Ja, wir haben ja im Leitbild prinzipiell die drei Begriffe Profilierung, Spezialisierung und Digitalisierung. An der Stelle Grüße an Margit, die in dem Konzept natürlich auch umgesetzt sind. Die Outdoor Experts sind entstanden als lose Vereinigung, 7-Freunde-Konzept. Wir machen jetzt mal was zusammen. Und vor 3 Jahren haben wir das dann das erste Mal verschriftlicht. Und natürlich sofort die Frage aufkam, muss man das verschriftlichen? Ist doch eigentlich klar. Wenn man es dann verschriftlicht, wird klar, dass es gar nicht so klar ist. Wir haben dann zusammengesessen und haben überlegt, okay, was ist denn überhaupt ein Outdoor-Laden, der natürlich an der Küste vollkommen anders aussieht, gegebenenfalls als irgendwo in Österreich, wo die Berge links und rechts daneben stehen. Das ist jetzt zum Beispiel im Teamsport ein bisschen anders. Ein Fußballplatz ist meistens irgendwie ein Fußballplatz. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben einfach mal überlegt, okay, was sind denn die ausschlaggebenden Faktoren? Das ist einmal bei uns die Holy Trinity, Hardware, Schuhe, Textil. Das heißt, jemand, der zum Beispiel nur Schuhe verkauft, ist erstmal kein Outdoor-Expert. Das ist nicht funktional. Eigentlich haben wir es dann ganz stark auf den Endkunden abgestimmt. Das heißt, wenn ein Endkunde reinkommt und fühlt sich in der Outdoor-Welt aufgehoben, mit einem eher mittel- bis hochpreisigen Sortiment, einer ganz, ganz hohen Beratungsqualität, das ist im Prinzip so ein bisschen die Seele des Spiels, und ein Multimarken-Ökosystem ist ganz wichtig. Ein Monomarken-Store kann kein Expert sein, weil für uns gehört dieses Ökosystem einfach dazu. Der kann dann Outdoor-Expert werden. Es gibt gewisse Umsatzgrößen noch, die man einhalten muss. Aber die Läden selbst sind sehr heterogen und das ist auch absolut richtig so, weil es gibt kein Konzept, was man über ein ganzes Land ausrollen kann und sagt, das ist ein Outdoor-Laden, wie es bei einem Fastfood-Restaurant der Fall wäre.
Das heißt aber, es wird nichts einfach übergestülpt, sondern es wird individuell beraten, was dann für den jeweiligen Standort gut passen könnte.
Ganz genau, das sind im Prinzip Leitplanken und ein klassischer Outdoor-Händler, der sich dieses Regelwerk, es heißt Vereinbarung bewusst und nicht irgendwie Vertrag, anschaut, wird immer sagen, ja, das bin ich.
Okay. Was es auch beinhaltet, sind ja Serviceleistungen, die die Handelspartner in Anspruch nehmen können. Sagen wir mal so Stichpunkte wie Klimaprofi-Beratung. Da auch mal reinhören in Folge 10 dieses Podcasts. Haben wir mit Bert Hess gesprochen. Und diese Folge hat auch weitreichende Folgen gehabt, weil Händlerinnen sich das angehört haben und haben diese Klimaprofi-Beratung in Anspruch genommen. Hinzugekommen ist aber auch noch quasi der Reparaturservice. Kathi, kannst du mal so ein bisschen erklären, was das im Einzelnen beinhaltet und mit wem ihr da partnerschaftlich zusammenarbeitet, um diese Serviceleistung auch erfüllen zu können?
Sehr gerne. Also die Klimaprofi-Beratung gab es schon länger in der Sport 2000 und als ich dazu kam und in meiner Position damals als Lead of Green Vision, unserem Team der Sport 2000, im Nachhaltigkeitsteam, habe ich das wieder intensiv aufleben lassen. Der Bernd Hess hat praktisch mit dem Mittelstandsverbund ein Zertifikat, dass er ein Klimaprofi-Berater ist. Ich fahre dann mit ihm hin. Wir schauen uns alles, was im Ladenlokal ist, an. Die Verglasung, natürlich das Lichtsystem, alle elektronischen Geräte, wo da sind. Wir fragen nach Stromrechnung, nach Heizrechnung. Wenn jemand das hat, einen sogenannten Lastgang, und da fällt zum Beispiel schon manchmal auf, oh, da arbeitet nachts was und zieht Strom, was der Händler nicht mitbekommt. Danach bekommen die eine Auswertung, eine Invest-Empfehlung, wirklich, und das ist eine Beratung. Und da geht es ganz klar erstmal um Kostensparen, aber natürlich auch um den CO2-Fußabdruck. Und wir können ihnen dann auch eine Empfehlung geben, welche Leuchtmittel sie zum Beispiel einsetzen, um, was für mich auch immer wichtig ist, ihren Laden, ihr Ladenlokal, ihr Fachgeschäft noch mehr strahlen zu lassen, weil die Qualität, man sagt ja oft, naja, ich habe erst vor 10 Jahren eine LED-Anlage gemacht. Wenn die LED-Anlage älter als 6 Jahre ist, können wir ihnen einen Investvorschlag machen, wo sie 30-55% sparen. Und die Leuchtmittel entwickeln sich ja unwahrscheinlich schnell, dass auch die Lichtqualität viel besser ist und trotzdem ein sehr geringer Verbrauch. Der Home of Experts Service, unser Reparaturservice, ist von mir eine Herzenssache gewesen, weil wir als Fachgeschäft, und da möchte ich auch ganz klar sagen, das ist jetzt nicht eine Erfindung der Sport 2000, das machen unsere Fachgeschäfte, ob jetzt Sport 2000 Händler oder auch Outdoor Experts Händler, schon seit vielen, vielen Jahren, dass sie sagen, wir sind Fachgeschäft auch in guten wie in schlechten Zeiten. Also es ist ein Problem nach der Garantie, und selbst wenn der Lieferant nicht helfen kann, haben wir eine Partnerschaft mit der Firma VSP, was jetzt Textilreparaturen angeht. Das ist ein Familienunternehmen aus den Niederlanden. Und da haben unsere Händler die Möglichkeit, wenn jetzt ein Kunde kommt, du kommst, Ralf, Jacke, Reißverschluss kaputt, können die den einschicken. Und wir haben das Konzept aber so gemacht, dass unsere Händler wenig Backoffice-Arbeit haben, weil, was Tim ja vorhin schon angesprochen hat, ein Riesenthema ist ja wirklich, uns fehlt Personal auf der Fläche. Man möchte aber nicht so Servicewüste Deutschland spielen und sagen, okay, ich kümmere mich nicht um dein Problem. Und mit diesem Home of Experts Service können sie einfach sofort sagen, die Reparaturen sind möglich, das kostet es und es wird dann innerhalb innerhalb von 14 bis 17 Tagen erledigt. Also sie haben einen Mehrwert als Fachgeschäft, sparen aber immense Personalkosten, weil wie gesagt im Hintergrund mit Einschicken, Kostenvoranschlag und so weiter, und das war uns natürlich super wichtig. Findest du gut, oder?
Große Überschrift, Convenience am Schluss. Reklamationen ja. verursachen massive Personalkosten, sind gleichzeitig ein schöner Punkt, um Service zu demonstrieren, um auch Kompetenz zu demonstrieren und diesen platten Spruch aus Kunden werden Fans zu ermöglichen. Deswegen auf jeden Fall gute Sache, und die Teilnehmerzahl ist ja auch beeindruckend.
Aber wie schon gesagt, also wir haben gerade zum Beispiel unsere schuhproduzierenden Marken aus Deutschland und Europa, die leben das schon sehr lange, und auch unsere Händler. Manche Händler sind natürlich auch so ein bisschen und sagen, ich mache das doch eh schon. Und uns ging es ja darum, nur, dass es weniger zeitaufwendig ist im Endeffekt, dass wir das anbieten können. Ne? Und das kommt super an, aber in dem Punkt arbeiten unsere Fachgeschäfte, auch große Sport 2000, kleine Sport 2000 Händler, selbst vor Ort. Weil für uns ist immer wichtig, ihr könnt dann darauf zurückgreifen, wenn ihr vor Ort nicht die Möglichkeit habt. Das Nachhaltigste ist natürlich immer, wenn Sie vor Ort eine Servicestelle haben, eine Schneiderei, einen Schuhmacher, der das Produkt so reparieren kann, dass der Endverbraucher zufrieden ist. Das ist das, was wir zuerst möchten. Aber wir, jetzt darfst du dann gleich deinen bekannten Satz bitte sagen, möchten einfach dann, wenn da eine Frage kommt, die der Schneider nicht lösen kann vor Ort, dass wir ihm weiterhelfen können mit unserem Partner VSP. Weil dein berühmter Satz ist,
der berühmte Satz ist, Verbundgruppe fängt an, wo die Leistungsfähigkeit des Einzelnen aufhört. Und genau so ist es letzten Endes. Es geht darum, die Leute in eine handlungsfähige Position zu versetzen. Beispiel Reparaturen. Wenn du natürlich einen begnadeten Schneider im Nachbargebäude hast, kann der auch die Jacke reparieren. Ist überhaupt kein Thema, ist ja auch alles kein Muss. Wenn du aber keinen Kontakt hast oder es in deiner Stadt das halt nicht gibt, dann nutzt du den Service.
Muss man auch dazu sagen, das passiert ja tatsächlich auch, dass die Händler vor Ort mit den Schneiderinnen und etc. zusammenarbeiten.
Richtig.
Ne? Und das ist tatsächlich immer wieder toll, wenn man es dann hört als Geschichte auch, ne? Weil das ja auch den lokalen Handel stärkt und so weiter. Das hat ganz, ganz viele zusätzliche positive Aspekte. Ne?
Absolut.
Marketing, und das ist auch eine Serviceleistung, die ihr mit anbietet, Marketing-Tools, so was können Händler in Anspruch nehmen? Wo unterstützt ihr marketingseitig?
Da kann ich den berühmten Satz gleich das zweite Mal bringen, weil Marketing ist ein sehr beliebtes Thema, wenn die Partnermanager draußen unterwegs sind und mit den Händlern sprechen. Die haben gute Ideen, die haben auch teilweise sehr gute individuelle Auftritte. Das Thema ist nur, die haben ein Effizienz- und Ressourcenproblem. In der Regel gibt es keine eigenen Marketingleute, die sich stundenlang damit beschäftigen können oder jeden Tag auf Social Media aktiv sein können. Das heißt, auch da ist so ein bisschen die Mischung aus individuellem Vorgehen und dem Rückgriff auf Sport 2000-Leistungen meiner Ansicht nach ganz zielführend. Wir haben da im Outdoor-Bereich die Mission Outdoor, die wir schon länger haben, die wir jetzt aber nochmal ganz stark angepasst haben. Da gehen wir einen zweigleisigen Weg und haben einmal ein Konzept, was sich eher an den generalistischen Händler wendet. Da ist einfach sind die vertretenen Marken im Magazin und in den Werbemaßnahmen andere als im spezialisierten Konzept. Ansonsten ist es eine super niedrige Einstiegshürde. Und dann hast du anschließend ein Konzept, was komplett rund ist, mit einem Social-Media-Aspekt, mit einem Print-Aspekt, und kannst, ohne dich lange damit zu beschäftigen, sehr authentisches Marketing machen und dafür sorgen, dass dein Laden dementsprechend auch sichtbar bleibt.
Da darf ich gerade noch was dazufügen, weil wir natürlich auch bei unseren Mehrwertsachen wie dem Home of Expert Service dank meinen tollen Grafikern in der Sport 2000 tolle Unterstützung habe und wir da auch Instagram-Videos haben, dass man diesen Mehrwert als Fachgeschäft auch da zeigen kann oder POS im Store. Ne? Oder das ist für uns, dass die Sache rund wird und dass die Händler auch wechselnd Sachen haben, wo sie sprechen können. Also Mission Outdoor oder dann das Thema mit dem Home of Expert Service dann mal im Fenster zeigen, wenn sie gerade keine neue Warenlieferung haben. Also da sind wir für alle offen und dürfen alle auf uns zukommen und sagen, ja, da wollen wir dabei sein, dann bekommt ihr das von uns.
Und um gut beraten zu können, arbeitet ihr mit einer Schulungsplattform zusammen, Miyagi. Das nutzen ja auch viele Hersteller tatsächlich. Wie arbeitet ihr mit Miyagi zusammen und wie hat man die Option, das in Anspruch zu nehmen?
Das kann natürlich bei uns jeder in Anspruch nehmen. Wir haben dann pro Divisions natürlich nochmal spezielle Schulungsteile drin. Und zum Beispiel gerade jetzt im Autosegment kann ich sagen, ist uns auch ganz wichtig, da geht es dann, sind natürlich auch Marken, die dann ihre Informationen hochladen, aber auch einfach diese Beratung auf Materialebene. Oder auch mal, wie ist die Situation, wenn ein Kunde kommt mit einer Reklamation? Wie reagiere ich da einfach? Das sind einfach diese täglichen Themen. Die Schulungsslots sind immer so 10 bis 20 Minuten, wo das erklärt wird. Danach dürfen sie antworten, Fragen beantworten. Und das ist für uns einfach wichtig, weil natürlich das Thema Schulung ich kenne es ja noch von, wie ich ausgebildet wurde. Früher hast du dich morgens getroffen, da saßen dann 5 Lehrlinge, 10 Fachangestellte. Das ist ja leider nicht mehr und das ist ja nicht mehr möglich. Das ist auch zeitlich oft den Händlern nicht mehr möglich. Ich bringe alle vom Team zusammen, wenn ein Lieferant kommt oder jemand kommt und über Material schult. Und mit Miyagi ermöglichen wir ihnen einfach, dass wir sagen können, wir geben die Information auf eure Leute, wenn gerade mal, ich sage jetzt mal, Luft im Fachgeschäft ist, am Rechner kurz mal einen Slot da durchzugehen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich kenne mich nicht schlecht aus und ich, wenn ich reinlese, merke, oh, das ist echt ein tolles Argument, das hatte ich so auch noch nicht, weil da gibt es dann auch so Verkaufstipps und Argumente, wenn einfach schwierige Fragen gestellt werden, wie kann der Fachberater, Fachberaterin einfach reagieren?
Ziel ist auch da wieder eine Konsistenz, weil letzten Endes kann natürlich der Händler individuell auch seine Leute schulen und wird das auch tun und wird das auch gut tun. Aber über längere Zeiträume wirklich alle zu erwischen, die im Team sind, wirklich alle Themen zu erwischen und das Ganze nachzuhalten, gegebenenfalls über Jahre, dürfte dann in den seltensten Fällen funktionieren. So kannst du einfach ein Fundament dir digital bilden. Das ist auch niederschwellig. Das Tool ist super einfach zu bedienen und hast dann einen gewissen Grundkompetenzsatz und den kann man ja dann immer noch individuell abrunden und sagen, okay, in unserem Sortiment zeigt sich das, was du gelernt hast, jetzt folgendermaßen und kommst damit dann insgesamt auf eine runde Geschichte.
Und wenn wir über die digital reden, Daten sind wichtig, digitale Daten sind wichtig, auch einzusammeln von den Handelspartnern so. Warum?
Daten sind das neue Gold. Wir sammeln die und dann wissen wir nicht, was wir damit tun sollen. Nein, wir sammeln die und natürlich ermöglicht das uns ein präziseres Arbeiten in Richtung Industrie, weil es natürlich was ganz anderes ist, wenn man ein rundes Bild hat und zum Beispiel Standorte miteinander vergleichen kann und dann ja auch wieder Tipps geben kann und sagen kann, wir haben uns das angeguckt, Stadt XY hat 300.000 Einwohner, da ist das Sortiment am Start, deine Stadt ist sehr ähnlich und uns ist aufgefallen, du verschenkst vielleicht im einen oder anderen Bereich einfach Umsatz, wollen wir das vielleicht mal ausprobieren. Das erfordert aber immer eine Datengrundlage, weil ansonsten ist es Bauchgefühl und Bauchgefühl ist eher meistens schwierig. Und dafür ist einfach die Datenlieferung, die natürlich auch anonymisiert erfolgt, extrem wichtig.
Also wie erfolgt das denn jetzt so? Wenn jetzt jemand eine Frage hat, wie überzeugst du jemanden, der dem total kritisch gegenübersteht, eine Skepsis hat und sagt so, nee, nix, meine Daten...
Die Skepsis ist immer, die ist da und die ist auch nachvollziehbar. Ich meine, ich bin selbst jemand, der, wenn es darum geht, seine Daten zu teilen und sei es nur bei einer Hotelanmeldung, erstmal mit Fantasiedaten arbeitet. Nein, letzten Endes geht es darum, dass man sagt, okay, das, was du kennst, ist deine Situation, das ist deine Bubble und die kennst du gut, keine Frage. Aber das andere kennst du doch gar nicht, das mutmaßst du, das ist der Austausch auf dem Messegang. Aber wie wäre das denn, wenn du dir das selbst an einem Samstagnachmittag live angucken könntest, ob der Samstag nur bei dir so schlecht war oder ob das vielleicht ein regionales Thema ist und ganz Süddeutschland Probleme hatte? Und dafür brauchst du einfach Daten. Das erfordert immer auch Vertrauen, aber resultiert einfach auch in einem guten Ergebnis.
Ich kenne ja das Tool auch, weil ich auch bei der Erfa dabei sein kann. Ich sage auch oftmals so den Händlern, einfach diese, man hat ja immer so, was mache ich falsch in meinem Unternehmen, weil der, wie der Tim gerade sagte, der Samstag und so weiter. Ne? Man ist immer so wahnsinnig selbstkritisch und man nimmt das auch wirklich mit ins Bett, man schläft schlecht und sagt, oh Gott, und Sortiment und hin und her. Dann schaut man noch auf Instagram rein und schaut, was machen andere und so weiter. Es beruhigt einfach auch. Man kann wirklich fokussierter wieder sagen, okay, das ist gerade die Situation, wie Tim sagte, nicht nur hier. Das ist für mich immer auch die Thematik. Wie Tim auch sagte, die fangen, wie sagtest du vorhin, den WhatsApp-Zirkus dann an am Samstagnachmittag. Alle, hey, war es bei dir auch so schlecht? Ne? Man kennt sich ja hier von der Messe untereinander. Und dann erschrickst du natürlich noch mehr, wenn einer sagt, du, bei mir war heute super, plus 20%. Das macht dich ja noch unsicherer. Und das ist halt wirklich anonym, aber extrem gut informativ. Und das ist super wichtig und beruhigend, finde ich.
Okay. Ein Thema, was auch kritisch gesehen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. So ein Buzzword. So, warum bleibt es wichtig und warum ist es nicht überschätzt?
Also warum das wichtig bleibt, erleben wir hier gerade live. Es ist einfach ziemlich warm auf dem Planeten. Das sollte sich vielleicht irgendwann nochmal ändern. Letzten Endes ist Nachhaltigkeit mittlerweile schon ein Hygienethema. Und es ist natürlich in der Outdoor-Branche auch originär verortet. Da gehört das einfach hin. Ich meine, wir wollen was nutzen, dann macht es prinzipiell Sinn, das erstmal nicht kaputt zu machen. Ich glaube, das ist relativ logisch. Ist ein Buzzword, ist vielleicht auch in Richtung Endkunde noch gar nicht so stark angekommen, nimmt aber stark zu. Kommen wir aber sofort wieder zum Thema wirtschaftliche Situation, Konsumbereitschaft. Wenn ich jetzt weniger Geld ausgeben möchte, entscheide ich mich im Zweifelsfall trotzdem für ein nachhaltiges Produkt und kaufe einfach insgesamt weniger ein oder ist es mir dann auf einmal doch wieder egal? Fakt ist, dass das für die Outdoor-Branche elementar wichtig ist und auch bleiben wird. Deswegen ist das Thema herausfordernd, gerade in so Bereichen wie Nachhaltigkeitsdaten und so. Das ist ein Moloch. Aber der ist ultra wichtig. Und der ist gekommen, um zu bleiben.
Und warum sollte man sich jetzt als Händlerin damit beschäftigen?
Als Händler sollte man sich damit beschäftigen, weil auf kurz oder lang der Endkunde in den Laden kommt und Fragen stellen wird, wo es extrem schick ist, wenn man Antworten drauf hat. Deswegen haben wir zum Beispiel eine Siegelübersicht erstellt, damit die Berater auf der Fläche einfach auf Augenhöhe dem doch sehr vorinformierten Kunden auch begegnen können und sich trotzdem nicht den ganzen Tag damit beschäftigen müssen. Weil es ist ein Thema, es ist omnipräsent und das Schöne ist, in der Outdoor-Branche ist es meiner Einschätzung nach wirklich echt, die Bemühungen sind ernst gemeint und nicht nur Greenwashing.
Also nicht überschätzt.
Absolut nicht. Also ich glaube, danke Tim, ich bin total stolz auf deine Ausführungen. Überhaupt nicht. Also wir brauchen das einfach und wie Tim auch sagte, das Thema Daten, das ist jetzt super, super wichtig. Die Wirtschaftlichkeit, jeder weiß, dass es für mich sehr wichtig ist. Die Thema Nachhaltigkeit muss aber im Vordergrund stehen. Die Party muss bezahlt werden, aber sie ist bezahlbar. Also ich erlebe das aber auch bei Händlern. Wir haben schon Händler, die aufgrund der Funktion als Leader of Green Vision auf mich zukommen und sagen, Kathi, welche Kollektion würdest du denn empfehlen? Was ist das Nachhaltigste? Und wie Tim schon sagte, das wird in Outdoor gelebt. Und wir merken, die Händler, die es leben, die bauen das auch aus. Und es ist einfach die Zukunft, ja. Also was uns sehr schwer gerade macht, sind so Entscheidungen, wie wird der DPP sein, also digitaler Produktpass, ne, wo man Informationen kriegt. Ne? Weil wir haben auch in der Outdoor-Welt das Problem, wie Tim das schon gesagt hat, wir haben ja mit dem Institut Hohenstein diese Siegelübersicht gemacht. Da ist mir immer auch wichtig, dass man es verständlich, deswegen machen wir ja auch zusammen den Podcast, Ralf, wo wir auch viele Themen schon besprochen haben. Bitte hört auch in die anderen Folgen rein, weil das natürlich unwahrscheinlich viel Information auf einen reinprasselt. Ne? Und so ein, ich sage es mal, Outdoor-Fachberater, 19 Jahre alt, 85 Kollektionen im Haus, wäre halt schon gut. Gibt es da irgendwas, wo er einfach mal schnell Frage-Antwort geben kann, wie der digitale Produktpass? Aber ich bin ja leider wieder vor ein paar Tagen damit konfrontiert worden, dass es Warenbereiche gibt, wo nicht der digitale Produktpass eingesetzt wird. Und das macht es für unsere Fachberater auf der Fläche einfach schwieriger. Oft werde ich gefragt, wer ist die nachhaltigste Marke? Alle sind nachhaltig, die qualitativ hochwertig arbeiten. Alle sind nachhaltig, die auch von ihrem Unternehmen einen Reparaturservice anbieten. Alle sind nachhaltig, die langfristig auch ein Rücknahmeverfahren anbieten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Uns gehen die Ressourcen einfach aus. Ja? Wir haben da auch Projekte, die wir im Hintergrund einfach gerade aufbauen. Wir haben Schuhe gesammelt zusammen mit den Kollegen von der ANWR, Schuh von der Goldkrone und durchleuchten gerade jetzt ein Schuhrecycling-Konzept. Deswegen, und alle, die gut informiert sind, alle Fachberater, sind nachhaltig, weil sie einfach auf den Bedarf des Endverbrauchers das richtige Produkt verkaufen, ja, und damit auch keine Fehlkäufe gemacht werden. Und wie Tim und ich auch vorhin schon gesagt haben, dieses Multifunktionale. Also ich kenne das ja auch, ich bin ja immer noch gern im Fachgeschäft mit drin und berate gern mal mit. Es ist ja so, der Fachberater, wenn du jetzt reinkommst, rein sagt, ich brauche eine Jacke zum Radfahren und dann kriegst du ja erstmal Gegenfragen gestellt. Ne? Nur zum Rennradfahren, zum Mountainbiken oder multifunktionell. Und genau das ist schon Nachhaltigkeit. Und wir dürfen das jetzt nicht so als Bubble hinstellen, das ist jetzt das Neue. Nochmal, unsere Fachhändler, ob im Schuhbereich oder im Sport, und selbst auch in der Mode arbeiten eigentlich schon immer. Und das sollte man einfach auch mal schätzen und nicht sagen, ihr müsst jetzt noch mal was Neues, sondern das Kind wird nur anders angezogen, aber sie haben es eigentlich schon immer gelebt und das ist richtig gut.
Dazu kann man aber noch andere Sachen auch tun. Man kann an der Verpackung arbeiten, auch im Geschäft selber ja auch, oder?
Oh ja, also wir merken, also wir bieten ja auch an, dass bei uns die Händler zum Beispiel, ob jetzt Sport 2000 oder Outdoor Experts, Papiertragetaschen ordern können, wenn sie sagen, ich kann nicht selbst Papiertragetaschen bestellen, weil das zu große Mengen sind und so weiter. Also da bieten wir an. Wir merken aber, dass diese Bestellungen absolut zurückgegangen ist. Also so viele Endverbraucher kommen rein und sagen, nee, ich brauche keine Tragetasche. Aber auch unsere Händler sind super kreativ. Ja, die kriegen zum Beispiel Ware geliefert in sehr guten recycelten Polybags. Die machen die glatt, machen die in die Schublade rein. Und wenn dann einer in der Kasse sagt, ich brauche nur was zum Einwickeln, nehmen die von diesen Lieferungen die Polybags. Also deswegen, die sind schon viel weiter, wie es oft nach außen kommuniziert wird und sind daran interessiert. weil die kommen auf uns zu und sagen, hey, wir hätten gern von euch nachhaltigeres Geschenkpapier, auch sowas bieten wir an, oder habt ihr das für uns oder das für uns? Und da wir als kleines Fachgeschäft das nicht alleine machen können, wir hätten es gern nachhaltig, und darauf reagieren wir. Ne? So sind wir auch hergegangen mit Green Vision, weil wir gesagt haben, was machen wir denn für ein Giveaway, um auf den Podcast aufmerksam zu machen und auf unsere Strategie der Sport 2000. Und da kam von einer Kollegin, von der Moni, die tolle Idee, lass uns doch Honig nehmen. Und da haben wir regionalen Honig, obendrauf der QR-Code von unserem Podcast. Und wer den auf der Messe mitnimmt und eine Spende an die Ahrenwehr Kinderhilfe gibt, wo wir uns sehr freuen würden, hat natürlich auch immer alle Informationen aus dem Green Vision Podcast.
Genau. Da sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Endlich in die Eistonne.
Ja, ganz genau.
Danke auf jeden Fall für eure Zeit. Ich weiß, wie viel ihr zu tun habt.
Danke dir,
bevor wir aussteigen, noch eine News, die wir hier verkünden können und wollen auch. Ich habe eingangs gesagt, dass du Retail-Format-Managerin bist. Du bist aber zum 1.7. was, bitte?
Ja, also mein Herz wird natürlich immer stark für Outdoor schlagen. Aber wie wir eben schon in der Ausführung von Tim und auch von mir gehört haben, Nachhaltigkeit ist ein großes Feld und uns ist wichtig, dass wir den Fokus noch besser setzen. Ich darf mich ab 1.7. Sustainability und Impact Managerin der Sport 2000 nennen. Das heißt, ich bin dann auch für alle Kolleginnen und Kollegen von allen Abteilungen, was ich aber vorher schon war und auch da der Austausch schon vorher war. Aber mein Fokus wird im Schwerpunkt alles, was um das Thema für eine bessere Zukunft geht.
Sehr gut, schönes Schlusswort. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner neuen Rolle. Genau. Danke auch an alle, die wieder zugehört haben. Liebe Leute, ihr werdet auch immer mehr, die zuhören. Das ist natürlich super erfreulich. Am besten, ihr abonniert Green Vision, den Podcast. Den findet ihr auf allen entscheidenden Podcast-Portalen. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, auch zu dieser Folge oder zu den Serviceleistungen, dann schreibt uns gerne an unter green.vision@sport2000.de. Ja, bleibt neugierig, bleibt inspiriert. Wir sagen tschüss.
Tschüss, danke, ciao.
Ihr macht Messe, ich mach Baggersee.